Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis, ich bin der Podcast-Host und ich habe wieder meinen Co-Host am Start, den Daniele. Wer die letzte Episode nicht gesehen hat, checkt die auf jeden Fall ab. Da stellen wir Daniele vor und da sagen wir auch, warum Daniele jetzt mit auf diesem Podcast ist. Wir haben seinen sportlichen und beruflichen Background dargestellt und ja, werdet aber auch auf jeden Fall in dieser Episode herausfinden, warum dieser Herr jetzt hier mit auf dem Podcast vertreten ist. Daniele, heute haben wir uns ein paar Fragen von der Community eingeholt, die wir im Detail beantworten werden. Aber erstmal, ja, wie geht's dir? Was steht heute an?
Mir geht's blendend. Wir sind wieder hier im Evo Gym, schön in Köln,
Ja.
sonnig, alles super. Was bei mir ansteht, später hätte ich noch ein Workout, noch eine Cardio-Session, also relativ Low Intensity heute, aber trotzdem freue ich mich darauf.
Ja, darüber haben wir auch in der letzten Episode gesprochen, ne, was du
Genau.
gerade so sportlich alles machst.
Ja.
Daniele betreibt Krafttraining, macht auch noch Cardiotraining zusätzlich dazu
Ja.
und ja, ist auch im Kampfsportbereich aktiv. Gerade Zielsetzung, wahrscheinlich so Mixed Martial Arts, ne? Also so einfach so ein generell guter
Richtig,
Kämpfer
genau,
werden und jetzt
richtig.
nicht in einer bestimmten Kampfsportart besonders gut sein, aber einfach allround einfach ein guter Fighter sein, oder?
Ja, da muss man halt, weil ich muss das schon sagen, ich bin da schon Newcomer und Anfänger und alles und da muss man halt schon viele Basics lernen, weil so wie, sag ich mal, im normalen Fitnesstraining, Bodybuilding oder Powerlifting, sollte man nie die Basics vernachlässigen, weil im Prinzip baut alles darauf auf. So,
Ja.
je stärker das Fundament, desto besser kann man dementsprechend sich immer weiter steigern.
Als ich damals mit Kampfsport angefangen habe, da habe ich tatsächlich nur Bodenkampf gemacht
Auch
und gar
geil.
nichts anderes. Also Striking und Kicks und so habe ich überhaupt nicht geübt. Ich
Nicht
habe wirklich
einmal.
nur, doch eins, aber ein, zwei Trainingseinheiten habe ich da auch mal mitgemacht. Aber es war wirklich primär nur Bodenkampf. Der Vorteil natürlich, weil ich mich da so sehr drauf spezialisiert habe, ist, dass ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut geworden bin und dann auch teilweise schon im Sparring echt mit Leuten mithalten konnte oder die teilweise sogar besiegen konnte, die halt
Stark.
schon viel, viel länger das Ganze gemacht haben, auch viel älter und zu dem damaligen Zeitpunkt körperlich auch schon viel fortgeschrittener waren. Aber weil man halt eben so eben in dieser Sportart dann letztendlich drin war, ja, hat man da sich einfach auch sehr schnell steigern können.
Klar.
Aber wie ist das gerade bei dir? Was hast du alles? Also Boxen, Kickboxen hast du ja letztes Mal auch
Genau.
gesagt, machst du. Und
Also,
dann eben noch das Grappling am Boden.
genau. Grappling, Lutter Livre oder BJJ, wie man es halt nennen möchte. Es halt überschneidet sich halt alles ein bisschen. Die Philosophie ist bei den Sportarten ein bisschen anders. Aber an sich so in die Richtung geht halt alles so ein bisschen in Ground Control, Ground, sag ich mal, Fighting. Ringen ist wiederum etwas anders. Also da geht es mehr um Takedowns und man will ja den Gegner auf den Rücken bekommen, um da
Ja.
Punkte zu erzielen. Und es gibt verschiedene Würfe, womit man auch Punkte erzielt. Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch zur Verfügung. Da könnte ich halt auch hingehen. Und ich glaube, wir haben jetzt aktuell noch einen neuen Coach bekommen für MMA Striking. Also das würde dann auch mit Ellbogen sein, mit
Ja.
Knien. Also
Ja.
ein bisschen nochmal mehr Variety reinbringen, nicht nur jetzt sage ich Fäuste und Kicks, sondern dass man da auch ein bisschen den Körper nochmal anders beansprucht. Ja.
Sehr, sehr interessant. Ja, ich liebäugle ja auch immer noch hier und da mit dem Kampfsport, aber
Es ist zeitintensiv, also wirklich, da muss man sich Zeit
und
nehmen.
regenerationsintensiv natürlich auch.
Das
Die
auch.
Zeit kann man natürlich auch nutzen, um sich dann vom jetzt beispielsweise Muskelaufbautraining zu erholen, indem man ja, einfach so wie so ein Fötus auf der Couch rumliegt.
Genau, ja.
Ja, und da muss man halt dann immer abwägen, okay, wo sollen jetzt die freien Kapazitäten rein investiert werden?
Richtig.
Bei mir liegt der Fokus gerade voll auf ja, der muskulären Weiterentwicklung, will ja
Ja.
wahrscheinlich auch im Herbst nächsten Jahres, in der Herbstsaison 2023 wieder auf die Bühne gehen und muss mich natürlich bis dahin noch maximal weiterentwickeln und will da alles an Muskulatur rausholen und
Definitiv.
dementsprechend, ja, habe ich leider gerade jetzt noch nicht die nötigen Kapazitäten frei oder bin einfach nicht bereit, diese jetzt gerade woanders rein zu investieren. Aber das ist auf jeden Fall nochmal so ein Live-Goal von mir, das dann auch irgendwann wieder in meine sportliche Routine mit rein zu integrieren, weil ich habe es damals so für knapp ein halbes Jahr gemacht und es hat mir enorm viel Spaß gemacht und ich blicke gerne auf die Zeit zurück und werde das auch wieder aufgreifen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt muss ich da auf jeden Fall ganz klare Prioritäten setzen. Ne?
Aber das kann man ja auch nicht, sage ich mal, jetzt wirklich haten. So, du hast deinen Fokus, du hast dein Ziel und das ist genau das Wichtigste, weil was bringt dir es wirklich, wenn du überall irgendwo gut bist, überall deine Zeit wirklich rein investierst, aber nirgendwo dann wirklich großartig. Mhm. Also natürlich, wenn es dir dann Spaß macht und das ist dann irgendwo auch der sag ich mal, der athletische Werdegang, den du halt annehmen möchtest, dass du überall, sag ich mal, eine Grundkonfidenz hast, dass du zum Beispiel auch zum Laufen könntest, einen Halbmarathon laufen könntest, einfach von deiner Ausdauer, von deiner Sportlichkeit oder dass du sehr mobil bist, sehr agil, andere Sachen. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man mit dem Körper, Körper alles machen kann. Es ist ja nicht nur Muskulatur, es ist auch nicht nur Kraft. Und deswegen muss man das alles individuell abgleichen.
Mhm. Aber du trainierst ja jetzt gerade mit Fokus auf die Hypertrophie.
Genau, richtig.
Hast aber auch Powerlifting-orientiert trainiert.
Richtig, ja.
Machst jetzt gerade aber auch noch Kampfsport.
Genau.
Du bist sehr breit gefächert aufgestellt. Hast du auch vor, dich vielleicht langfristig auf eine Sache ein bisschen mehr zu spezialisieren? Hast du da vielleicht auch Wettkampfambitionen in irgendeinem von den Bereichen?
Also ich muss sagen, die letzte Wettkampfambition war ja das Powerlifting. Mhm. Da habe ich mich auch wirklich spezialisiert und wollte auch da definitiv einen Wettkampf mitnehmen. Dann kam ja leider die Covid-Zeit. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen in dieses Hybrid-Training gerutscht, weil ich auch in der Covid-Zeit viel, sag ich, Calisthenics gemacht habe, Bodyweight-Workouts, Klimmzüge, Dips, was auch immer, Bodyweight-Squats, Pistol-Squats. So, da habe ich so ein bisschen dieses Functional-Fitness gefunden, was mich dann auch irgendwie in den Kampfsport gebracht hat, weil da so man auch eher funktionell arbeiten muss mit dem Körper. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht genau, wo diese Reise mich hinführt. Ich bin noch ein bisschen am Schnuppern, aber Wettkämpfe müssen auf jeden Fall geschehen. Also es ist unausweichlich, dass ich keinen Wettkampf mache, ob es jetzt im Kampfsport ist oder wieder im Powerlifting oder sogar im Bodybuilding. So, ich muss sagen, mein Herz brennt für den Sport und da muss man halt schauen, so irgendwo will man auch ein bisschen sich an die Grenzen bringen und man will halt schauen, was man reißen kann. Mhm. Und es muss nicht unbedingt ein erster Platz sein, also an alle da draußen, die jetzt zuhören. Es ist nie wichtig, wirklich jetzt Erster zu sein oder auf dem Podium zu stehen. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, sich selbst herauszufordern und zu schauen, was man alles aus sich rausbekommen kann. Weil das ist das wichtigste Ziel. Am Ende ist es ein 1-gegen-1 gegen sich selbst und nicht gegen alle anderen. So, wir sind alle auf einer Reise und wo die Reise endet, das liegt bei jedem selbst. Und deswegen, wenn euch Motivation fehlt, Leute, es geht vielen Leuten so, zieht einfach durch und beißt euch durch die schweren Tage und gebt nie auf.
Schöne Worte.
Ja.
Sehr, sehr nice. Nee, kenne ich auf jeden Fall, dass man nicht also sich durch die Platzierung, die man erreicht hat, profilieren kann oder super zufrieden jetzt mit der letztendlichen Platzierung ist. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, so ich habe jetzt schon drei Bodybuilding-Wettkampf-Diäten hinter mich gebracht. Es ist nie hundertprozentig das rausgekommen, was ich mir erhofft habe oder was jetzt so ein zufriedenstellendes Ergebnis wäre. Weiß nicht, Top 3 oder so bei dem Wettkampf habe ich noch nicht erreicht.
Ja.
War jetzt bei einem Wettkampf in Ungarn, da habe ich den 4. Platz gemacht. So, das war jetzt so mein bestes Ergebnis, würde ich sagen.
Ja.
Und trotzdem war diese Reise dorthin, der Wettkampf an sich immer ein tolles Erlebnis, eine gute Erfahrung. Und ich bin jedes Mal über mich selbst hinausgewachsen, wurde immer besser. Und irgendwann kommen die Platzierungen. Also es gibt super viele Athleten, die den Sport auch schon seit 15 Jahren betreiben. Wow. Und dann erst in den letzten 2-3 Jahren dann eben diese Top-Platzierung erreicht haben, auf die sie so lange hingearbeitet haben. Also es ist wirklich oftmals ein langer Weg, gerade ne, in so einer Sportart, die halt auch stark von der Genetik eben abhängt. Wenn ihr einfach nicht die Knochenstruktur eines jungen Gotts habt mit breiten Schlüsselbeinen und einer schmalen Hüfte, dann müsst ihr halt einfach länger arbeiten als die Person, die das eben hat, um halt ne, diese entsprechende V-Form im Oberkörper zu erzeugen.
Richtig.
Das ist auch gerade so ein Punkt, an dem ich immer noch arbeiten muss. Mhm. Diese Ratio zwischen Schlüsselbeinbreite und der Breite der Hüfte. Also ich habe relativ breite Hüftknochen und da muss ich halt umso mehr ackern, um halt einfach diese V-Form in meinen Oberkörper reinzubekommen. Bin aber auf einem guten Weg soweit und irgendwann wird sich das dann, denke ich, auch in den Platzierungen widerspiegeln, ob es jetzt in der nächsten Saison sein wird oder in der Saison darauf. Ich habe auch vor, weiterhin oder langfristig eben auch im Bodybuilding aktiv zu sein. Und da geht es dann halt, wie du gesagt hast, einfach darum zu visualisieren, okay, habe ich mich im Vergleich zum letzten Mal verbessert, komme ich voran und kann ich meine bisherigen Bestleistungen schlagen? Das ist, denke ich, das, worauf man den Fokus legen sollte. Ne?
Genau. Stimme ich dir 100% zu.
Nice. Wir genehmigen uns gerade hier noch so ein Monster.
Richtig.
Gleich im Anschluss wird natürlich auch trainiert, aber vorher widmen wir uns den Fragen, die ihr uns gestellt habt. Über den Fragesticker bei Instagram haben uns einige Fragen erreicht. Die werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen, alle zu beantworten, aber wir werden uns ein paar Fragen annehmen und die Fragen, die wir heute nicht aufgreifen können, die werden wir dann in den kommenden Episoden auf jeden Fall ansprechen. Ihr könnt auch weiter natürlich Fragen einreichen, also gerne bei Instagram in der Story aktiv sein oder mir auch einfach eine Direct Message zuschicken, um gegebenenfalls auch einfach nochmal so ein bisschen mehr Kontext zu liefern, damit wir euch eben noch gezielter weiterhelfen können.
Genau, dann würde ich direkt schon mal mit der ersten Frage reinstarten. Die Frage kommt von vag_flow_97 und zwar fragt er: Symptome eines Übertrainings, beziehungsweise wie erholt man sich am besten?
Ja, also wenn man Übertraining erstmal definiert, das ist jetzt in der Sportwissenschaft jetzt nicht so ganz klar vom Overreaching abgegrenzt. Also normalerweise ist das Overreaching so eine Vorstufe vom letztendlichen Zustand des Übertrainings. Also es wäre schon wirklich eine starke Disbalance zwischen Belastung und Erholung. Also du machst im Prinzip deutlich mehr, als von dem sich der Körper letztendlich erholen kann über einen längeren Zeitraum und bringst deinen Körper dann immer mehr in so ein Erholungsdefizit. Ich denke, wir können uns aber jetzt hier in der Diskussion oder in der Beantwortung deiner Frage auf den Begriff Overreaching einigen. Ich denke, dass auch das, was du gemeint hast, Übertraining wäre dann ja so einfach eine vorangeschrittene Symptomatik, die für viele kaum erreichbar ist. Das ist aber auch nicht so klar abgegrenzt, aber letztendlich, denke ich, wissen wir, wovon wir sprechen. Ne? Du übersteigst die Regenerationskapazitäten deines Körpers oder eben auch deiner Psyche. Das kann man ja ganz unterschiedlich auslegen. In der Zusammenarbeit mit Klienten merke ich das auch immer wieder, dass wir nach einer gewissen Zeit, in der wir hart trainiert haben, auf unterschiedliche Resistenzen des Körpers oder eben auch der Psyche stoßen. Das heißt, auf physiologischer Ebene haben wir natürlich einmal den aktiven Bewegungsapparat, deine Muskulatur. Wenn du über Wochen hart trainierst, dann kommt vielleicht deine Muskulatur mit der Regeneration irgendwann nicht mehr hinterher. Mhm. Die Muskelschäden sind zu stark, die Muskeln sind zu stark ermüdet, um deine Leistungen, die du im Training liefern kannst, aufrechtzuerhalten. Und ja, so wäre zum Beispiel ein Overreaching auch in der Sportwissenschaft definiert, dass deine Performance nach einer Trainingseinheit nicht mehr auf ihren Baseline-Wert zurückgehen kann. Also du merkst dann wirklich einen Rückgang der Performance und das auch jetzt nicht nur bei einer einzelnen Einheit, nicht bei einer einzelnen Übung, sondern wirklich über mehrere Wochen
konstant
einen Leistungsabfall. Dann haben wir natürlich noch den passiven Bewegungsapparat, Sehnen, Bänder, Gelenke. Oftmals stellen die auch so einen limitierenden Faktor dar. Wenn deine Gelenke anfangen zu schmerzen, ja, dann hättest du vielleicht muskulär noch weiter trainieren können, aber eben deine Gelenke sagen so bis hierhin und erstmal nicht weiter.
Richtig.
Dann hatten wir eben schon noch die Psyche angesprochen, haben wir einmal die Ermüdung des zentralen Nervensystems. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Marker, den man zum Beispiel auch objektiv messen kann über die Herzratenvariabilität. Jeder, der schon mal so eine Fitbit oder eine Apple Watch oder so angehabt hat, der sieht, okay, morgens wird die Herzrate gemessen und in Belastungssituationen steigt diese natürlich an. Und wenn wir jetzt auch hier wieder über mehrere Wochen hart trainieren und den Körper immer weiter herausfordern, dann kann es sein, dass diese Herzratenvariabilität abnimmt, also sich die Herzrate in Ruhe- und Belastungssituationen immer weiter annähert. Normalerweise, wenn du morgens aufstehst, dann hast du eine niedrige Herzrate und wie gesagt, in Belastungssituationen schießt sie dann nach oben. Wenn du aber vom Nervensystem her sehr stark ermüdet bist, dann schafft es dein Körper nicht mehr aus diesen Stresssituationen rauszukommen und dann wachst du vielleicht auch schon mit einer höheren Herzrate auf und die Variabilität ist dann einfach nicht mehr so hoch. Also eine geringe Herzratenvariabilität würde dann auch für eine Ermüdung des Nervensystems sprechen, ist aber ansonsten ja relativ schwer zu erfassen, außer man hat halt eben die Möglichkeit, diese eben objektiv zu messen. Und dann hatten wir natürlich noch die psychologische Ermüdung. Ich denke, jeder kennt's. Irgendwann wird man einer gewissen Tätigkeit auch vielleicht einfach mal leid. Man braucht einen Break. Das Ganze macht nicht mehr so viel Spaß. Man hat nicht mehr so viel Motivation vor der Trainingseinheit zum Beispiel. Und das wäre natürlich auch noch so ein Faktor. Und ja, in der Praxis kommt wirklich alles vor. Das ist super interessant, wenn man natürlich auch mit ja, vielen Athleten zusammenarbeitet. Dass man eben sieht, dass es immer unterschiedliche ja, Parameter dann letztendlich sind, die einen darin limitieren, das Training weiter fortzuführen und dann dafür sorgen, dass man dann eben auch eine Phase mit ja, weniger Trainingsstress eben braucht.
Genau. Mich würde interessieren tatsächlich, bevor wir wieder auf die Frage zurückkehren, wie wichtig empfindest du den Faktor Spaß als sag ich mal, im Training bezogen, sagen wir, leistungsorientiert, also nicht mehr so hobbymäßig, dass man schon ein Ziel vor Augen hat. Findest du es wichtig, dass man Spaß dabei hat oder ist es eher ein Nebenprodukt, das vielleicht mal da ist in einem Zyklus und dann wieder mal weg ist? Also wie stehst du dazu?
Ich finde es unfassbar wichtig, weil Athleten so den Spaß bei einer Einheit ja auch komplett unterschiedlich definieren. Also für mich ist es zum Beispiel immer so, weil ich immer so, ja natürlich so leistungsgetrieben war und ne, mich immer verbessern wollte, mir hat immer das Training Spaß gemacht, von dem ich geglaubt habe, dass es maximal effektiv ist.
Okay.
Also das hat mir so die Befriedigung innerhalb einer Trainingseinheit gegeben. Mhm. Es waren jetzt nie so bestimmte Übungen, klar, ne, so Curls machen natürlich Spaß,
richtig,
Kniebeugen ja. sind anstrengend.
Ja.
Haben mir aber auch Spaß gemacht, weil ich wusste, okay, diese Übung erfüllt den und den Zweck und bringt mich da und dahin.
Richtig.
Deswegen an sich super wichtig, dass man vom Athleten einen gewissen Buy-in hat. Mhm. Der Athlet weiß, wieso, weshalb, warum Übung XY oder die und die Herangehensweise ausgeführt werden,
ja.
Um dann natürlich auch die entsprechende Leistung und auch die mentale Bereitschaft eben mitzubringen, um aus ja, dieser Methodik alles rauszuholen. Also das ist super wichtig, deswegen erläutere ich auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Übung mit reinbringen, okay, hey, die ist für die und die Muskelpartie, das ist deine muskuläre Schwäche eventuell, da müssen wir dran arbeiten und dann weiß der Athlet genau, wofür er es tut und auch wenn die Übung jetzt vielleicht anfänglich erstmal so ein bisschen neu ist, ja. jetzt noch nicht hundertprozentig effektiv ablaufen kann, dann weiß er trotzdem, okay, das bringt mich zu meinem Ziel und dann ist das Ganze auch wieder ja, mit Spaß verbunden, auch wenn der Athlet jetzt vielleicht lieber können würde, als eine Hüftabduktion am Kabel auszuführen oder richtig. So.
Also wie gesagt, stimme ich dir wieder voll zu. Wenn ich die Frage beantworten müsste, bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ich finde, Spaß ist ein wichtiger Faktor, natürlich. Man sollte definitiv Spaß haben bei den Dingen, die man macht. Erst recht, wenn man sie schon sehr oft die Woche erledigt, wie ein Training.
Ja.
Jedoch muss ich halt sagen, oft die Dinge, die uns am weitesten bringen, sind halt die, wo wir am schlechtesten sind.
True.
Und das sind oft auch nicht die Dinge, die unbedingt Spaß machen, aber vielleicht ist das der Trick, dass man irgendwie es schafft, sich selbst vielleicht auszutricksen und oder sich aktiv einzureden, dass das im Prinzip der größte Benefit ist. Wenn ich zum Beispiel, wenn Leute Kniebeugen nicht mögen, die sich eingestehen müssen, ich bin nicht gut in der Kniebeuge, ich weiß es, vielleicht muss man sich da so die Niederlage eingestehen, aber trotzdem sagen, das ist jetzt wichtig für mich, wie du schon sagst.
Ja.
Diese Übung erfüllt für mich den höchsten Zweck, den ich halt brauche für die Legs oder sonst was auch immer.
Ja, boah, also ich finde es auch manchmal schwer, so von Training so ich will jetzt Training nicht immer mit Spaß so im klassischen Sinne assoziieren.
Ja.
Ich finde, man zieht aus dem Training halt viel mehr so eine Befriedigung auch, wenn man es halt schafft, sich zu steigern, über seine Grenzen hinauszugehen und sich selbst einfach zu zeigen, okay, ich kann vielleicht mehr, als ich eigentlich gedacht habe. So Letztens wieder ein bisschen müde gewesen, keinen Bock gehabt und dann an der Pendulum Squat mich dann trotzdem überwunden und dann letztendlich die Sätze abgerissen. So. Das hat mir jetzt so an sich nicht wirklich Spaß gemacht, mich dann hier in die Pendulum Squat reinzustellen und das Gewicht dann zu beugen, aber irgendwo hat es mich dann doch natürlich befriedigt, weil ich weiß, hey, ich habe jetzt gerade unter suboptimalen psychischen Bedingungen dann mich trotzdem ordentlich gepusht. Ja. Deswegen, also, dass das Training immer so Spaß machen muss und so, ist, denke ich, nicht unbedingt nötig. Spaß jetzt im klassischen Sinne, weil, hey, wenn wir mal ehrlich sind, also für alle, die, du hast ja auch gesagt, eine leistungsambitionierte Athleten, die hart trainieren, es ist halt jedes Mal eine Herausforderung und ja, vielleicht würde es mir schon irgendwie Spaß machen, lieber auf der Couch zu liegen und Playstation zu spielen.
Richtig, ja.
Also mal ehrlich gesagt jetzt, ne? Aber man, wenn man natürlich erfolgreich sein will, egal in welchem Bereich jetzt, dann muss man so dieses kurzfristige Leiden einfach ertragen, um langfristig Spaß zu haben, glücklich zu sein und so. Ne? Ja. Deswegen muss man auch einfach mal Dinge tun, die vielleicht jetzt in dem Moment keinen Spaß machen, aber einen langfristig einfach weiterbringen.
Genau, richtig. Stimme ich dir voll zu. Dann sage ich mal zurück zu der Frage.
Gerne.
Und zwar der zweite Teil der Frage, wie erholt man sich am besten?
Ja, also wenn wir jetzt Probleme mit dem passiven Bewegungsapparat haben, die Muskulatur einfach überreizt ist, sich nicht mehr vom Trainingsstress erholen kann, zu starke Muskelschäden auftreten, dann müssen wir natürlich ja die Belastung auf die jeweilige Struktur ein bisschen reduzieren. Und da finde ich es immer wichtig, dass man halt eben genau erstmal identifiziert, okay, was ist jetzt gerade der limitierende Faktor innerhalb unseres Systems und dann die Herangehensweise innerhalb der Deload-Phase dann eben auch darauf auslegt, sodass diese Charakteristik dann entlastet wird. Mhm. Ja, das heißt, ich würde jetzt bei einem Athleten, der Probleme mit den Gelenken hat, nicht mit super hohen absoluten Lasten trainieren, würde aber auch nicht bei einem Athleten, der jetzt einfach mental nicht mehr die Bereitschaft mitbringt, hart zu pushen, aber auch nicht sagen, gehe jetzt weiterhin 6-mal die Woche ins Fitnessstudio, sondern dann dort vielleicht eher die Trainingshäufigkeit reduzieren. Also man muss immer so gucken, okay, was ist eben dieser limitierende Faktor und welche Herangehensweise sorgt dafür, dass eben sich dieser Parameter schnell wieder erholen kann, um dann wieder progressives Training möglichst bald dann wieder eben zu gewährleisten.
Genau. Gut, dann nächste Frage. Doriat Jakob fragt, bringt RER 0, also Reps in Reserve, wirklich wenig Stimulus im Vergleich zur Ermüdung?
Genau, hier ist ja immer so ein bisschen dieses Stimulus-to-Fatigue-Ratio im Gespräch. Also wie viel Stimulus akkumuliert eine bestimmte Nähe zum Muskelversagen in Relation zur Ermüdung. Mhm. Und da wird ja häufig behauptet, okay, wenn du bis ans Muskelversagen trainierst, ja, dann akkumulierst du natürlich recht viel Stimulus, aber die Ermüdung, die du im gleichen Maße erfährst, die ist exponentiell höher und das Ganze rentiert sich dann wieder nicht. Ich denke, es kommt hier sehr, sehr stark auf die Übungsauswahl an und auch auf die Fähigkeit des Athleten, eine Übung in einer gewissen Art und Weise auszuführen. Wenn wir näher ans Muskelversagen trainieren, dann ermüdet die Zielmuskulatur und wenn man es dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr schafft, die Spannung maximal auf eben dieser Zielmuskulatur zu halten, dann schalten sich andere Muskelpartien ein. Das ist auch ganz natürlich, ne, weil der Körper immer versucht, so einen Widerstand möglichst effizient zu überwinden. Richtig. Und eben das versucht zu nutzen, was er natürlich hat. Ja. Bei einer Kniebeuge können wir uns primär über das Kniegelenk nach oben bewegen. Wir können aber auch das Hüftgelenk nutzen über eine Streckung, um die oberste Position letztendlich wieder zu erreichen.
Genau.
Und ich sag mal, je komplexer oder je mehr Gelenke innerhalb einer Übung involviert sind, desto höher vielleicht die Gefahr, dass dieses Verhältnis zwischen Stimulus und Ermüdung nah am Muskelversagen eben in diese suboptimale Richtung so ein bisschen abdriftet. Ja. Jetzt kommt aber noch der Skill des Athleten hinzu, wenn du es bei einer Kniebeuge wirklich schaffst, nah am Muskelversagen trotzdem primär dein Kniegelenk zu nutzen und das Hüftgelenk einigermaßen aus der Übung rauszulassen, dann sehe ich zum Beispiel auch hier das Ganze nicht so kritisch. Würde jetzt nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, bei einer Kniebeuge, zum Beispiel auch bei einer geführten Kniebeuge, jetzt bei der Pendulum Squat ja. Im Hintergrund, wo dein Hüftgelenk ja mehr oder weniger oder ja wo dein Rücken an der Ablage abliegt, genau. Und du darüber auch irgendwo fixiert bist, dass es sich dort nicht lohnt, bis zu dem Punkt zu pushen, wo du keine weitere Wiederholung schaffst. Genau. AOA 0 ist ja auch nicht gleichzusetzen mit konzentrischem Muskelversagen. Das bedeutet ja nur, okay, du hättest keine vollständige Wiederholung mehr mit einem entsprechenden Gewicht geschafft. Du hättest aber vielleicht noch eine halbe Wiederholung geschafft. Du hättest auch mehr Gewicht vielleicht insgesamt bewegen können. Ja. Also das sagt ja jetzt noch nicht aus, okay, du bist jetzt wirklich bis ans konzentrische Muskelversagen gegangen. Bei einer freien Kniebeuge oder einem Langhantelbankdrücken würde ich vielleicht nicht bis zu dem Punkt gehen, an dem du wirklich konzentrisch versagst. Das wird auch jeder merken, der mit einem Spotter vielleicht schon mal wirklich gefällt hat. Ihr verliert mindestens 2 Reps zum nächsten Arbeitssatz. Ja. Das heißt, wenn ihr früh innerhalb der Einheit schon sehr, sehr nah ans Muskelversagen pusht, dann werden die Sätze im Nachgang ja vielleicht nicht mehr ganz so effektiv, zumindest jetzt von der absoluten Wiederholungszahl oder dem Gewicht, was ihr bewegen könnt, eben gesehen. Ja. Deswegen würde ich das strategisch eben einsetzen. Potenziell vermehrt bei mehr Eingelenksübungen, da sehe ich überhaupt keinen Nachteil drin, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, da wirklich mal gezielt bis ans Versagen oder bis AOA 0 zu gehen, genau. Um einfach auch mal zu lernen oder zu wissen, okay, das ist mein Limit, um dann da einfach den Anker werfen zu können und dann zu sagen, okay, jetzt trainiere ich mal mit AOA 1 oder 0. Der Wecker klingelt, wir müssen kurz die Kameras neu starten, die genau. Schalten sich nämlich nach einer halben Stunde immer ab, yes. Aber dann geht's direkt weiter.
Also wir waren ja bei Reps in Reserve, Zero, und man müsste, glaube ich, nochmal in Kontext stellen, ob man wirklich den bis zum übern Technikabbruch trainiert oder erst sagt, okay, ab jetzt schaffe ich keine Wiederholung mehr mit der korrekten Ausführung. Also ich glaube, das wäre auch wichtig zu sagen, weil wenn man die korrekte Ausführung im Prinzip noch ausführen kann oder dementsprechend im Gegensatz wieder aus der richtigen Ausführung abbricht. Also man fängt an, bei Mehrgelenksübungen weitere Muskeln einzubinden, Hilfsmuskeln, und man sage ich mal, würde bei den letzten Reps, die man da raus-squeezed, raus-presst, nochmal eine neue Technik sich, ich weiß nicht, im Ausführungsverfahren einfach neu reinbinden, dann ist es im Prinzip eine neue Bewegung, eine neue Ausführung, neue Belastung auf andere Ketten, andere Bewegungsmechanismen. Und da muss man halt schauen, okay, ist das der Benefit, den ich haben will? Will ich einfach die komplette Belastung haben? Ja. Oder ist das nicht mein Ziel? Und dann muss man sich dann auch offen eingestehen, okay, Technikabbruch, REA 0, Stopp, Pause.
Ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, man muss sich immer die Zielsetzung vor Augen halten. Okay, welchen Muskel will ich maximal trainieren? Und es rentiert sich nur so lange, wie der Großteil der Spannung auch auf dieser Zielmuskulatur eben bleiben kann. Und ja, wenn man dann eben über diesen Punkt hinausgeht, dann, wie gesagt, schalten sich andere Muskeln ein. Da hat man da natürlich noch eine gewisse Reizsetzung, aber dann wird sich wahrscheinlich eher lohnen, den Satz vorher abzubrechen und dann noch eine spezifische Übung, die dann eben diese Partien sehr, sehr gut trainiert, dann eben noch mit einzubinden. Genau. Und was auch noch ein Punkt ist, was ich auch in der Praxis sehr, sehr häufig sehe bei sehr, sehr ambitionierten, progressionsgetriebenen Athleten, dass die Intraset-Pause sich, gerade wenn es nah ans Muskelversagen geht, immer so ein bisschen erweitert. Bei einer Kniebeuge in der obersten Position haben wir keinen Widerstand. Da können wir im Prinzip unendlich lange verweilen und uns auch Erholung für die Oberschenkel jetzt in dem Fall, ja, sozusagen erkaufen. Und das wäre dann so ein Mini-West-Paw-Set im Prinzip. Mhm. Deswegen sage ich auch gerade öfters meinen Athleten immer, okay, achte darauf, wie viele Atemzüge du in der obersten Position nimmst. Richtig. Und das sollte sich in einem gewissen Rahmen aufhalten. Mhm. Weil, hey, wenn du dann oben stehst, 6, 7, 8 Atemzüge nochmal nimmst, dann kriegst du noch eine Wiederholung raus.
Definitiv.
Und dann auch noch, und dann noch eine. Ja. Und ich glaube, gerade wenn es dann so in die Bereiche reingeht, wo eine längere Intraset-Pause nötig ist, dann wird das Verhältnis zwischen Stimulus und Ermüdung tendenziell immer ineffizienter. Mhm. Deswegen, ja, mit einer standardisierten Intraset-Pause an die Sache rangehen, die Spannung auf der Zielmuskulatur halten, möglichst darauf achten, dass sich andere Partien nicht zu stark einbringen und dann, ja, gezielt nah ans Muskelversagen pushen, um einfach zu wissen, hey, was kann ich erreichen? Richtig. Und dann sehe ich das Ganze absolut nicht als kritisch an und bei Eingelenksübungen sowieso nicht. Geht richtig drauf bei Curls, vor allem auch beim Seitheben. Da empfehle ich zum Beispiel auch tendenziell eher noch so Partial-Wiederholungen mitzunehmen, klar, vor allen Dingen bei einer Ausführung mit der Kurzhantel, mhm, wo wir einfach eine hohe Diskrepanz zwischen der Kraftleistung der Muskulatur und dem externen Widerstand dann eben haben. Mhm. Zum Beispiel unten in der Position hätten wir theoretisch ja recht viel Kraft von der Muskulatur, weil sie sich in der Dehnung befindet,
genau,
und wir dort gut Kraft produzieren können. Hingegen haben wir da aber dann keinen Widerstand und dann nimmt der Widerstand sehr, sehr stark im Laufe der Bewegung eben zu und der Muskel verkürzt und kann deswegen dann vermehrt oder im Laufe der Bewegung dann eben immer weniger Kraft produzieren. Deswegen, um die seitliche Schulter maximal austrainieren zu können, würde ich dann eben auch noch den unteren Teil der Bewegung mitnehmen, auch wenn das dann keine volle Range of Motion mehr wäre. Wenn man aber an einem gewissen Tag nur kurzhantel Seitheben macht und da wirklich alles rausholen will, dann würde ich auch zum Beispiel noch diese gedehnte Position in Form von Partial Reps dann zum Beispiel auch mitnehmen und über Area 0 sozusagen auch so ein bisschen hinausgehen, klar, wenn man es eben so definiert, dass man am Ende des Satzes keine vollständige Wiederholung mit einem bestimmten Gewicht über einen gewissen Bewegungsumfang mehr erreichen kann.
Richtig. Ich glaube, das war sehr genau erklärt.
Das freut mich.
Das war sehr, sehr gut erklärt. Dann fahren wir mal fort zur nächsten Frage. Und zwar, die stellt ja.nina.1208.
Ja, Nina. Danke für die Frage.
Genau, und es wird gefragt, für Frauen sinnig bzw. notwendig, die Brust durch verschiedene Übungen zu trainieren.
Auf jeden Fall. Also die weibliche Brust besteht natürlich aus dem Pectoralis Major, Pectoralis Minor, also aus der Brustmuskulatur. Dann haben wir Drüsen und Fettgewebe. Drüsengewebe können wir nicht wirklich beeinflussen, das Fettgewebe natürlich schon. Wenn wir gezielt an Körperfett verlieren, dann verlieren wir auch Fett an der Brust. Das ist vielleicht auch so ein Grund, weshalb so dieser Mythos besteht, dass durch Training oder Brusttraining vielleicht die Brust kleiner wird. Wenn sie halt anfangen, hart und gezielt zu trainieren, achten sie vielleicht auch auf ihre Ernährung, essen weniger Kalorien,
genau,
verlieren dann dadurch auch ein bisschen Brustfett. Durch das Brustmuskeltraining wird die Brust aber tendenziell größer. Das ist genauso wie mit jedem anderen Muskel. Wenn du diesen trainierst, dann wird der größer. Und das sorgt natürlich auch für ein größeres Dekolleté und einfach eine voluminösere Brust im Gesamten. Genau. Ist auch super wichtig, einfach auch die Brustmuskulatur zu trainieren, allein um eben in den grundsätzlichen Bewegungen der Brust eben auch stark zu sein und so. Ne, und die nötige Muskulatur eben aufzubringen. Also auch für Frauen auf jeden Fall die Brust trainieren. Und hier kann man natürlich auch immer so ein bisschen den Fokus setzen. Okay, will ich jetzt eher so den oberen Anteil, den klavikularen Anteil der Brust trainieren? Ich denke, das ist gerade für Wettkampfathleten recht relevant, weil man natürlich auf der Bühne auch einen Bikini anhat, der natürlich auch so die Brust so ein bisschen verdeckt. Mhm. Und hier der Teil der Brust rund um das Schlüsselbein, der ist natürlich sichtbar.
Ja.
Vielleicht kann man dann hier gegebenenfalls ein bisschen mehr den Fokus drauflegen.
Ja.
Aber grundsätzlich auch als Frau auf jeden Fall die gesamte Brust trainieren mit allen relevanten Übungen.
Ja.
Push-Bewegungen aus unterschiedlichen Winkeln, Schrägbank drücken, Flachbank drücken, Negativbank drücken, fliegende Bewegung, auch hier negativ,
Genau.
Horizontal.
Keine Angst davor haben. Also ich denke mir auch allgemein als Frau, viele haben da, glaube ich, ich glaube, das legt sich so langsam mittlerweile, weil die Frauen jetzt langsam auch stark am Kommen sind, muss ich sagen. Mhm. Also die Frauen, echt, power to you. Ihr seid wirklich manchmal mehr präsent im Gym als die Männer. Und ich muss sagen, auch allgemein gesundheitlich, man arbeitet ja immer für einen Antagonist und den Agonisten. Man will ja auch Balancen haben, man will nicht Disbalancen kreieren.
Genau.
Wenn man nur den Rücken trainiert, dann muss man auch den Gegenspieler trainieren. Das wäre jetzt der Brustmuskel. Sonst hat man einfach auch Probleme im Alter. Also gesundheitlich sollte man immer den Anspieler und den Gegenspieler trainieren. Das sind wichtige Punkte, die ich zum Beispiel sehe. Da muss man nicht mal wirklich professionell irgendwie ambitioniert sein, aber einfach schauen, dass der Körper einfach immer in einer Balance lebt. Frauen, habt keine Angst, in den Freihantelbereich zu gehen oder Brust zu trainieren oder andere Muskeln zu trainieren, sei es Bizeps, sei es Schulter, sei es Rücken, weil am Ende des Tages, der Körper ist für Bewegung da und ihr werdet nicht wegen einem Training aussehen wie Arnold Schwarzenegger, also macht euch da keine Sorgen, das so schnell geht es nicht. Ja. Ich glaube, viele, viele Frauen sagen auch, oh, ich gehe nicht in den Freihantelbereich, ich habe Angst, Muskeln aufzubauen, ich will nicht so männlich aussehen. Mhm.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Abgesehen jetzt von der Optik, definitiv ganz, ganz wichtig, da eben alle Muskeln des Körpers entsprechend zu trainieren,
genau.
Langfristig gesund, verletzungsfrei, schmerzfrei
richtig.
Zu bleiben. Und ja, optisch kann ich auch nur sagen, das Ganze wird der Optik der Brust oder des Dekolletés, des Oberkörpers nur zuträglich sein.
Genau.
Von daher Brust auf jeden Fall auch als Frau trainieren.
Strong ist sexy.
Yes, yes.
So, willst du noch mal schauen, ob
Nehmen wir noch eine Frage mit rein?
Genau.
Ja, es sind sehr viele gute Fragen dabei. Viele, die wahrscheinlich eine komplette Episode füllen würden. Ich würde noch die Frage vom Jam mit reinnehmen.
Mhm.
Schlafsupplements, Praxiserfahrung. Wie wirksam sind GABA, Melatonin, etc. in der Praxis? Hast du schon Erfahrungen mit Schlafsupplements gemacht?
Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren Melatonin supplementiert, weil ich einfach tendenziell sehr lang wach geblieben bin und ich habe da so ein bisschen so eine, nicht eine Schlafstörung bekommen, das wäre jetzt zu extrem, aber ich hatte schon, sage ich mal, einen nicht natürlichen Schlafrhythmus. Ich bin mal in den Tag reingestartet, wirklich bis mittags geschlafen, dann in der Nacht erst eingepennt und dann mal wieder irgendwie müde geworden im Tag und dann war ich schon um 17, 18 Uhr im Bett. Also sowas finde ich natürlich nicht unbedingt, also in meiner Lebensweise fand ich das nicht wirklich positiv und ich hatte da keine Benefits. Ich habe da eher im Tag immer meine To-Dos vernachlässigt und da habe ich halt gedacht, okay, versuche ich mal Melatonin zu supplementieren und dann auch einen Schlafrhythmus aufzubauen und auch eine Routine reinzubringen in meinem Leben, wann ich aufstehe und wann ich schlafen gehe. Und das hat tatsächlich sehr gut geklappt.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, welche Marke das genau war, wo ich das supplementiert habe. Ich hatte auf jeden Fall Kapseln in Tablettenform und habe die dann vorm Schlafen benutzt, halbe Stunde vorm Schlafen, habe mich dann auch aber von allen elektronischen Geräten erstmal verabschiedet, dann ins Bett gelegt und wirklich dann gezielt schlafen gegangen, weil ich glaube, wenn man das supplementiert und trotzdem noch am Handy chillt oder Laptop, es bringt nichts.
So. Das bringt nichts.
Also man muss sich schon einstellen, dass man dann auch schlafen gehen sollte,
genau.
Weil sonst ist es im Prinzip, ich weiß nicht, rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissenes Potenzial, weil wenn ihr nicht mit der Intention auch dahinter geht, schlafen zu gehen, dann...
Ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Supplements, das ist so die Kirche auf der Sahnetorte. Letztendlich muss erstmal das Fundament natürlich stehen in Form einer ordentlichen Schlafhygiene, einer Routine vor allen Dingen auch. Genau. Und ja, die Bereitschaft, schlafen zu gehen, muss natürlich da sein. Das heißt, bereitet euch vor, dass ihr wirklich einschlafen könnt, putzt eure Zähne im Vorhinein, bereitet euch vielleicht schon mal auf den nächsten Tag vor, guckt, dass ihr eure Gedanken so ein bisschen kanalisiert, ein bisschen runterfahrt auch, oftmals nach so einem langen Tag, denn man denkt den ganzen Tag noch nach und visualisiert, okay, wie geht's jetzt weiter,
genau.
Was sind die nächsten Schritte, da hilft's mir, das persönlich dann auch einfach runterzuschreiben, in einer Form von To-Do-Listen zum Beispiel auch, wenn ich halt mir die ganze Zeit denke, okay, ey, es steht jetzt so und so viel an, damit ich einfach ja, diese gesamten Gedankenprozesse rund um natürlich Themen, die einen auch emotional so ein bisschen mitnehmen, einfach ja, runterfahren kann und mich eben in ja, einen wirklich parasympathischen Zustand letztendlich auch begeben kann. Ja. Und da im Rahmen dieser Schlafroutine können Supplements auf jeden Fall eine super wichtige Rolle oder eine Rolle generell einfach spielen, mhm. wie wichtig oder wie groß das Ausmaß jetzt ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber mir persönlich hat die Einnahme von Melatonin auch, auch geholfen, eben immer in so bestimmten Situationen. Ja. Die chronische Einnahme hat mir gefühlt keinen wirklich großen Benefit gegeben. Es war mehr immer, um das Schlaffenster so ein bisschen zu korrigieren.
Okay.
Wenn ich also mal an einem Wochenende auf einer Geburtstagsfeier eingeladen war, länger wach war, ja. und am nächsten Tag, dann am Sonntag zum Beispiel, wieder zu meiner gewohnten Zeit wieder ins Bett gehen wollte, mhm. aber ich halt am Abend vorher viel, viel länger wach war, mhm. dann hat es mir immer geholfen, wenn ich dann noch Melatonin supplementiert habe, um halt einfach früher müde zu werden oder schlafen zu gehen und diesen Schlafrhythmus wieder in die gewohnten Bahnen einfach reinlenken zu können. Denn Melatonin ist ein körpereigenes Hormon. Das wird auch vom Körper selber hergestellt, primär dann, wenn es halt eben draußen dunkel wird und man eben nicht mehr so viel Sonnenlicht und auch Blaulicht zum Beispiel abbekommt. Ja. Dann wird die Melatoninproduktion hochgefahren. Und ja, idealerweise schaut ihr natürlich schon, dass eure Schlafumgebung entsprechend ausgerichtet ist, damit der Körper selber natürlich Melatonin produzieren kann. Aber ja, Melatonin zu supplementieren hilft da natürlich dann auch. Das Ganze scheint auch nicht so dosierungsabhängig zu sein. Also ihr bekommt nicht einen größeren Benefit, wenn ihr mehr konsumiert.
Nein.
Deswegen einfach mal mit einer geringen Dosis gegebenenfalls starten. Wie du schon gesagt hast, halbe Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen.
Ja.
Aber dann wirklich auch alles darauf auslegen, richtig. Dass man wirklich einschlafen kann. Und dann hat es mir auf jeden Fall geholfen, schneller ja. müde zu werden und schneller dann letztendlich auch einzuschlafen. Ja. Was vielleicht auch ganz interessant ist, Melatonin ist nicht nur in Kapselform verfügbar, sondern zum Beispiel auch in bestimmten Lebensmitteln.
Ach, echt?
Ja, Melatonin ist auch in natürlicher Form in Kiwis zum Beispiel enthalten.
Ach, interessant.
Ich weiß jetzt gar nicht genau die genauen Mengen, die dann vorhanden sind,
ja.
aber ist wohl einigermaßen signifikant, ob es jetzt einen super riesengroßen Unterschied macht. Who knows, aber ja, Kiwi am Abend, warum nicht?
Warum
Kiwis
nicht?
Sind auch generell gut, deswegen kann man auf jeden Fall dann auch am Abend einfach mal essen. Ja.
Und erstmal Post-Workout Kiwi-Shake.
Genau.
Und dann direkt die RPE 9 Stunden Schlaf reinholen.
Ja, ja. Boah, ja. Kiwi im Shake ist, glaube ich, heftig. Also ich habe jetzt mir letztens so einen riesen Mixer bestellt.
Oh ja?
Ich hatte so Bock drauf, jetzt gerade bei den heißen Temperaturen dann immer schön Shakes mit gefrorenen Früchten und so machen.
Hammer.
Ja, muss ich vielleicht auch mal eine Kiwi reinhauen. Ich esse die gerade halt immer mit Schale, weil ich bin halt so ein Faulpelz, weißt du? Ich will, ich könnte es mir nicht geben, dann noch die Kiwi halt irgendwie noch zu schälen
aber und
so, oder zu löffeln.
Ja, genau.
Löffeln geht, aber ey, die Kiwi muss im perfekten Reifezustand sein, damit das geht. Ja. Weil wenn die zu hart ist, dann
hängst du da. Du
mit dem Löffel da rein, ja, musst dann voll viel Kraft aufwenden und im besten Fall spritzt dann noch alles durch die Küche und dann hast du Flecken an der Wand und so. Ist mir alles schon passiert. Ja, Scheiße. Deswegen bin ich mittlerweile auf dem Trip, dass ich die Kiwi einfach abwasche und einmal in der Metallbier die Enden abschneide und dann esse ich die einfach mit Schale.
Hat das irgendwie einen anderen, also wie schmeckt die Schale? Ich hab noch nie die Schale
pelzig.
Gegessen.
Pelzig. So ein bisschen pelzig, aber die Schale macht halt nur einen geringen Bestandteil der gesamten Kiwi dann letztendlich aus. Also es ist dezent, aber ja, du merkst es natürlich so ein bisschen. Aber ich habe mich voll dran gewöhnt. Ich mache das schon seit Jahren so tatsächlich.
Okay, cool. Und gut zu wissen. Vielleicht muss ich es auch probieren. Ich glaube, in der Diät ist ganz lustig. Hast ein bisschen mehr Textur beim Essen.
Ein bisschen mehr Abwechslung. Also schmeckt natürlich schon geiler ohne Schale, wenn ich es jetzt rein objektiv so bewerten müsste. Aber der Aufwand, die Schale zu entfernen oder das Ganze zu löffeln, ist es mir dann letztendlich nicht wert. Weil ich glaube, dann würde ich gar keine Kiwis essen. Ich finde halt so geil, dass es so easy einfach dann so zu essen ist.
Ich meine, wenn es geht, why not?
So, try it.
So.
Beim nächsten Mal musst du ein Feedback geben.
Muss ich nächstes Mal machen.
Mega.
Ja gut,
Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bei YouTube gegebenenfalls auch eingeschaltet habt. Ihr habt hier immer dann noch den visuellen Content dabei, recht schönes Podcast-Setup hier mit einem kleinen Tisch mit unseren Monstern und hier in dem Fall den Craft, den werden wir uns jetzt auch vor dem Training noch einverleiben. Übrigens mit dem Code HYPER könnt ihr auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel 10% sparen und den Podcast unterstützen und euch gleichzeitig ja die besten Supplements auf dem Markt sichern. Genau, Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Ja. Ja.
Hast du was? Hast du einen Track am Start?
Oh ja, ich habe meinen Lieblingssong von Juice WRLD und der heißt Make Believe. Juice WRLD, Make Believe.
Nice. Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Aber doch, mir fällt ein Track ein. Ist ein Techno-Track von Rainer Sonnefeld oder so. Ist okay. Ein sehr bekannter Techno-Artist. Mhm. Und der hat ein Feature mit Angerfist. Ich weiß nicht, ob du Angerfist kennst. Das ist so eigentlich der größte so Hardcore-DJ. Ja. Also so zwei Genres, die irgendwo ähnlich sind, aber von der BPM zum Beispiel sehr unterschiedlich sind. Okay. Und die haben so ein Feature und es geht sehr in die Techno-Richtung, aber mit einer coolen Kick. Sehr, sehr guter Track. Und ich weiß nicht, wie er heißt. Mir ist der Name. A Fist on Acid.
Fist on Acid.
Ja, Fist on Acid. Baba-Track. Höre ich gerade sehr gerne beim Training. Und den packen wir auf die Playlist. Check die Physik Evolution Playlist auf Spotify ab. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wir sind out und sehen uns dann demnächst wieder. Daniele, vielen Dank für deine Zeit.
Immer gerne.
Bis zum nächsten Mal, Leute.
Macht's gut.
Macht's gut.